Es ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Erfüllung, die die Zuschauer vors Kochfernsehen locken. Willkommen in der Spiritualität bei Radio Horeb, die Sendung, in der wir geistlichen Wahrheiten auf den Grund gehen. Mein Name ist Bodo Klose und ich grüße Sie ganz herzlich. Einen schönen Gruß an alle Hörer und Hörer von Radio Maria Südtirol. Sie kennen vielleicht den österreichischen Fernsehkoch Johann Lafer. Er hat es einmal so zu erklären versucht, warum viele Menschen im Fernsehen so gerne Kochsendungen anschauen. Und er sagt, es ist die Sehnsucht nach einer heilen Welt, nach Erfüllung. Kochfernsehen, aha. Was ist Ihre Sehnsucht? Ist Sehnsucht etwas, das zu einer persönlichen Lebenseinstellung dazugehört? Ist sie Teil unseres Glaubens, unserer Spiritualität? Ich meine, ja. Als wir einmal in einem Hauskreis darüber nachgedacht haben, was uns eigentlich alle so eint, da haben wir festgestellt, dass dies die Sehnsucht ist. Die Sehnsucht, die uns nach vorne blicken lässt, die Sehnsucht nach Sinnfindung, nach Veränderung, nach mehr, das hat alles in uns drin gesteckt und wir wollten da natürlich dann auch weitergehen. Heute wollen wir in der Spiritualität, in dieser Sendung, genauer anschauen, was so eine Sehnsucht ausmacht, welche Kraft wir aus ihr schöpfen können und wie sie uns voranbringen kann. Wir tun dies auf den Spuren des heiligen Franz von Assisi und ich lade Sie gleich ein, einem Vortrag von Schwester Maria Magdalena Morgenstern zu lauschen. Die Franziskanerin war in ihrer Jugend im christlichen Jugendzentrum Ravensburg aktiv, aus dem die Gemeinschaft Immanuel Ravensburg gegründet wurde. Schwester Magdalena studierte Judaistik und lebte einige Jahre in Israel. Später absolvierte sie ein Berufsakademiestudium der Fremdenverkehrswirtschaft. Damals war sie noch nicht im Orden. In Orden ist sie eingetreten 1993 bei den Franziskanerinnen von Assisi. Sie studierte franziskanische Spiritualität in Rom und war geistliche Mentorin für Religionspädagogen an der Katholischen Hochschule Freiburg. Dann wirkte sie einige Jahre in Assisi als geistliche Begleiterin im klostereigenen Casa della Pace. Heute lebt sie im Mutterhaus der Franziskanerinnen von Assisi, das ist im Süden Deutschlands gelegen, und sie leitet dort das Kloster auf Zeit. Aus Assisi ist Schwester Magdalena Morgenstern uns zugeschaltet. Grüß Gott, Schwester Magdalena.
Grüß Gott, Herr Klose.
Schwester Magdalena, was macht die Sehnsucht aus? Was oder warum gehört sie zentral zum menschlichen Dasein dazu?
Grüß Gott auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Der Mensch ist die per se ein Sehnsuchtswesen. Dies beschreibt die religiöse Dimension des Menschseins, auch des nicht explizit gläubigen Menschen. Dass der Mensch, egal welcher Kultur oder Zeit, spürt, dass er sich selbst nicht genügt und dass er immer irgendwie über sich hinauswachsen möchte, das würde ich mit Sehnsucht beschreiben. Und darum soll es heute also gehen. Um Fragen wie, welche Sehnsucht treibt mich an? Wie entdecke oder bekomme ich sie, wenn sie doch so wesentlich ist und ich sie vielleicht nicht spüre? Und was ist, wenn sie nicht mehr da ist? Diese Fragen, die viele von uns in sich tragen, berühren mich, weil die Sehnsucht darin als etwas Schönes, Begehrenswertes, Lebensstiftendes aufleuchtet. Die Sehnsucht gilt es zu schützen und wach zu halten. Interessanterweise nicht unbedingt zu stillen. Es gibt ja auch den Leidensbezug im Wort Sehnsucht. Sie wird als Krankheit des schmerzlichen Verlangens beschrieben. Als ein inniges Verlangen nach einer Sache, einem Zustand oder einer Zeitspanne, nach einer Person, die man liebt oder begehrt. Und sie ist mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Verbunden aber auch mit der Hoffnung, dass es eben Erfüllung gibt. Und von Franziskus soll heute die Rede sein. Denn sein Leben kann man wohl am besten mit dem Wort Gottessehnsucht beschreiben. Er hat schon viele inspiriert und lockt noch immer, Jesus neu und tiefer kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Seine Erfahrungen waren und sind mir selbst eine wunderbare Lesehilfe für das eigene Leben und auch um die eigene Sehnsucht tiefer zu verstehen. Und gerne teile ich das heute mit Ihnen. Die Frage nach der Sehnsucht ist ein spannendes Thema. Sie will gestillt sein. Der Wunsch nach Befriedigung ist die antreibende Kraft, die ihr innewohnt und die uns in Bewegung hält. Denn aus Langeweile und Desinteresse bewegen wir uns nicht. Aber gestillte Sehnsucht, ein sattes Leben, ist doch eher ein Bild für Stillstand. Diesen nicht aufzulösenden Widerspruch gilt es zu gestalten. Sehnsüchtiges Verlangen, bleibend stillen zu wollen, wäre das Ende der Sehnsucht. Und doch muss sie beantwortet werden, um lebendig zu bleiben. Wenn sie nicht immer wieder in ihrem innersten Kern berührt wird, läuft sie Gefahr, zu einem utopischen Traum von einem besseren Leben, einer besseren Kirche, einer besseren Welt zu verkommen. Im betenden Nachgehen sind andere Namen für die Sehnsucht in mir aufgetaucht. Als heilige Unzufriedenheit oder gesegneten Mangel könnte man sie vielleicht beschreiben. Die Sehnsucht ist eine zutiefst religiöse Dimension unseres Lebens. Es ist die Sehnsucht, die uns ahnen lässt, dass wir mehr sind als das, was wir haben. Sie ist heilig, ein Segen, eine Gnade. Und sie durchdringt unsere menschliche Wirklichkeit. Sie lässt uns unsere Grenzen spüren. Es ist die Sehnsucht, die uns Fragen stellen lässt und die Antworten begehrt. Es ist die Sehnsucht, die Mangel spürt und Befriedigung sucht. Er hat die Ewigkeit in alles hineingelegt, lesen wir bei Kohelet im 3. Kapitel. Etwas prosaischer ausgedrückt in den Worten einer Mitschwester klingt das so: Glaub nicht, dass du in dieser irdischen Wirklichkeit je zufrieden sein wirst. Denn du bist das Ebenbild eines unendlichen Gottes. Die Sehnsucht ist auch ein sehr persönliches Thema und es ist nicht so selbstverständlich, allgemein darüber zu sprechen. Sie wohnt im Innersten des Menschen, an einem heiligen Ort der Person. Sie ereignet sich sehr unterschiedlich in uns. Und da gibt es nichts zu vergleichen oder zu bewerten. Grundsehnsüchte wie Freiheit, Sicherheit, Liebe, Fruchtbarkeit tragen wir alle in uns. Die Ausprägungen derselben, also der Cocktail der je eigenen Prioritäten, wachsen im Zusammenspiel mit dem Wesen, der Geschichte und der Freiheit einer Person. Das ist individuell ganz verschieden. Alle verbunden sind wir sicher in dem schönen Wort von der Gottessehnsucht. Also in unser aller tiefen Sehnsucht nach Heimat in Gott. Und es verbindet uns auch die Sehnsucht Gottes, seine Sehnsucht, Wohnung zu nehmen, Heimat zu finden, in jedem menschlichen Herzen. Jesus, in dem Gott und Mensch in gleicher Weise beten, hat diese Gottessehnsucht mit der Einheit beschrieben. Jetzt schon ist die Begegnung zwischen menschlicher und göttlicher Wirklichkeit ganz versöhnt. Aber nur in einem, im Sohn. In Jesus hat sich die Ewigkeit mit der Vergänglichkeit verbunden. In ihm haben wir die begründete Hoffnung, dass die Vergänglichkeit einmal vergeht. Er beantwortet unsere Sehnsucht nach Heimat im dreifaltigen Gott in ihrem tiefsten Punkt. Immer wieder. Und einmal auch auf Dauer. Diese Erfahrung wird in der Schrift als lebensspendende Quelle beschrieben. Nicht als Stillstand. Wir alle. Jeder und jede von uns neigen dazu, die eine oder die andere, die menschliche oder die himmlische Wirklichkeit stärker im Blick zu haben. Wo die Sehnsucht versucht, sich selbst innerhalb der eigenen Vorstellungen und Möglichkeiten zu befriedigen, erlischt das Sehnen. Und es beginnt die Sucht. Wo die Sehnsucht versucht, die Erfahrung von Grenze und Enttäuschung abzustreifen, beginnt die Utopie, also ein fiktives Lebenskonzept. Mit den Füßen fest auf der Erde stehen und das Herz im Himmel halten, ist die Einladung Gottes, der ich heute nachspüren möchte. Wie finde ich nun meine persönliche, tiefste, innerste Sehnsucht? Welchen Namen kann ich ihr geben? Wie kann ich sie gestalten? Mein eigener Weg, mein Umgang mit dieser Frage hat mich auf drei verschiedene Spuren geführt. Ein wichtiger Schritt war, meiner Sehnsucht nach Schönheit, Freude, Liebe und Glück Raum zu geben, die sich zunächst einmal in Begehrlichkeiten ausdrückt. Ich erinnere mich, wie ich in Exerzitien zu Beginn meines Ordenslebens einmal das Thema zur Sprache brachte, dass ich mich so leicht verliebe. Und das ist ja nicht der Plan Nummer eins für eine Ordensfrau. Und so habe ich das damals in einer gewissen inneren Bedrängnis geäußert. Meine Mitschwester gab mir damals eine wegweisende, für mich völlig überraschende Antwort. Sie sagte: Wenn dir jemand gefällt, nicht wegschauen, hinschauen. Denn was dich anzieht, will in dir werden. Die Ermutigung, genau auf das zu achten, was mich anzieht, weil ich darin tiefer verstehen kann, wer ich bin, hat mich aufgerichtet. Ich verstand, dass mir meine Sehnsucht nicht vom Mangel, sondern von meiner Begabung zur Liebe, vom eigenen Reichtum und von der Möglichkeit zu wachsen erzählt. Dann in einem zweiten Schritt war es mir auch wichtig, im Verstehen dessen, was ich gerne meine Lebenswunde, die Sehnsucht nach Heilung und die damit verbundene Teilhabe am Heilswerk Gottes gut zu beschreiben. Und schließlich hat auch das Erkennen der Sünde, die Option für das Nein zu Gott, die Sehnsucht nach Erlösung sehr konkret werden lassen. Diese drei Spuren möchte ich gerne etwas vertiefen, weil ich glaube, dass die Begabung zur Liebe, die Lebenswunde und die Option für die Sünde meist zusammengehören in einem Leben und sich gegenseitig erklären. Franziskus soll mir bei der Spurensuche hilfreicher Gefährte sein. Die dritte Spur werde ich jedoch nur kurz streifen, weil ja auch die Heiligen ein Recht auf einen geschützten Innenraum haben.
Sie hören die Spiritualität bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema Sehnsucht. Und Sie hören einen Vortrag von Schwester Magdalena Morgenstern. Sie ist Franziskanerin vom Kloster Sießen, das ist bei Bad Solgau in Süddeutschland. Schwester Magdalena, Sie haben uns gerade erzählt, die Sehnsucht ist ein ganz persönliches Geschehen, ein tief religiöses Geschehen eigentlich. Und Sie haben drei Sehnsüchte genannt, gerade am Schluss Ihres ersten Teils des Vortrags. Das ist Sehnsucht nach Schönheit, Freude, Liebe und Glück, Sehnsucht nach Heilung und Sehnsucht nach Erlösung. Das würde ich gerne ein bisschen näher erfahren. Was meinen Sie genau mit Sehnsucht nach Schönheit, Freude, Liebe, Glück?
Dem wenden wir uns jetzt gleich zu, um einen alltagstauglichen Glauben zu entdecken und zu bezeugen, erscheint es mir wichtig, die Beziehung zwischen unseren menschlichen Bedürfnissen und Sehnsuchten und der Berufung zu verstehen, die wir in uns tragen. Welche Verbindung gibt es denn zwischen der Gnade Gottes und dem Herzen des Menschen? Die eine Berufung, die wir alle vor allem haben, ist, Söhne und Töchter Gottes zu werden, eins zu sein mit dem Vater, Kinder in dem einen Sohn zu sein. Aber welche Spuren findet der Mensch denn von dieser Berufung zur Kindschaft? Wie können wir überhaupt darauf kommen, dass es etwas gibt, das unser menschliches Dasein übersteigt und dass wir uns gar nicht selbst genügen müssen? Wer ehrlich auf sein Leben zuschaut, wird zugeben, ich besitze den letzten Grund meines Lebens nicht. Ich besitze meinen Ursprung nicht, ebenso wenig mein Ziel. Es gibt mich, ich könnte aber auch nicht sein. Noch einfacher, ich habe mich nicht selbst gemacht. Das ist sehr naheliegend, denn zunächst sind da einmal meine Eltern. Dasein bedeutet, sich zu empfangen, sich von anderen zu bekommen. Und dann verspüren wir den lieben langen Tag, Fragen und Wünsche und Sehnsüchte. Das Leben bietet so viel Schönes und Anziehendes. Wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, in ein schönes Gesicht schaue, wenn ich ein beeindruckendes Bild betrachte oder Musik höre, dann spüre ich, dass sich etwas in mir bewegt. Es gibt da eine Lust zu besitzen in uns. Und dieses Feuer brauchen wir. Der heilige Augustinus sagt darüber etwas ganz Erstaunliches. Meine nicht, dass du wider Willen gezogen wirst. Es wird auch der Geist durch Liebe gezogen. Du wirst sogar mit Lust gezogen. Es gibt eine gewisse Lust des Herzens, dem jenes Himmelsbrot süß ist. Jeden zieht seine Lust. Nicht die Notwendigkeit, sondern das Behagen. Nicht der Zwang, sondern das Ergötzen. Dem Schafe zeigst du einen grünen Zweig und ziehst es an. Dem Knaben zeigt man Nüsse und zieht ihn an. Durch Liebe wird er angezogen. Ohne eine Verletzung des Körpers wird er angezogen. Durch ein Band des Herzens wird er angezogen. Wie viel mehr müssen wir sagen, der Mensch werde zu Christus gezogen, der seine Freude hat an der Wahrheit, seine Freude hat an der Seligkeit, seine Freude hat an der Gerechtigkeit, seine Freude hat am ewigen Leben. Denk dir einen Liebenden. Er versteht, was ich sage. Denk dir einen Sehnsüchtigen. Denk dir einen Hungernden. Denk dir einen in dieser Wüste Wandernden und Dürstenden und nach der Quelle des ewigen Lebens Lechzenden. Denk dir einen solchen. Er weiß, was ich sage. Wenn ich aber zu einem Frierenden, zu einem innerlich kalten Menschen rede, weiß er nicht, was ich rede. Soweit die Worte des heiligen Augustinus. Was passiert dann mit unseren Wünschen? Nach einem guten Essen bekomme ich wieder Hunger. Am Ende einer Reise habe ich das nächste Ziel schon vor Augen. Noch ein Kleid mehr zur Auswahl wäre schön. Noch eine Fortbildung würde meine Kompetenzen vervollständigen. Nochmal ist schon das Lieblingswort von Kindern. Das Leben lockt ständig, aber es kann nicht halten, was es verspricht. Die Befriedigung ist immer zu kurz. Unzählige Enttäuschungen, große und kleine, erleben wir. Das Leben fühlt sich gut an, wenn sich meine Pläne erfüllen, wenn ich geliebt bin von dem, den ich begehre, wenn die Karriere läuft, wenn die Kinder gesund sind, wenn die Finanzen geordnet sind. Zu den Erfahrungen, die wir machen, gehören aber auch die Enttäuschungen. Der Traumjob geht nicht. Eine Beziehung kann zerbrechen. Die Kinder wenden sich ab oder die Eltern sind von mir enttäuscht. Ich selbst werde, oder ein geliebter Mensch wird krank. Diese Erlebnisse zwingen uns, uns zu positionieren. Entweder ist das Leben eine Täuschung, eine Farce, denn es zieht mich an, es verspricht etwas, aber es kann keine Erfüllung geben. Oder es lädt mich ein, tiefer zu schauen. Denn etwas, das ich noch nicht kenne, soll mir vielleicht gezeigt werden. Dann wäre das Leben, die geschaffene Wirklichkeit, ein Zeichen, ein Hinweis. In den unerfüllten oder enttäuschten Sehnsüchten und Wünschen offenbart sich das Rätsel des Menschen, das er selbst nicht auflösen kann. Unsere tiefen Fragen nach Freude, nach Wahrheit, nach Schönheit und Sicherheit, diese Fragen, die wir in uns nicht zum Schweigen bringen, sind Spuren oder Zeichen dafür, dass das Leben in sich schon eine Einladung in eine Beziehung ist. Deshalb sind unsere Fragen und unsere Sehnsüchte so wichtig. Sie sind eigentlich die Würde unseres Herzens und das erste Gespräch mit dem Geheimnis Gottes. Wir neigen dazu, die Schönheit des Geschöpfes, das Objekt meiner Begierde, mit der Schönheit des Schöpfers zu verwechseln, von dem es uns erzählen will. Wenn wir unsere Sehnsucht eigenmächtig und bleibend stillen wollen, wenn die Befriedigung im Besitzen wollen erzwungen wird, spricht die Schrift von Götzendienst. Die Sehnsucht, die zum Glauben reift, lockt uns die Gegenwart Christi als zuverlässige Realität in allem und durch alles zu entdecken und zu erkennen. Franziskus war ein sehnsuchtsvoller Mensch, was sich zunächst einmal in einer Vielzahl von Begehrlichkeiten zeigte. Er war ein Ästhet, er liebte Musik und Schauspielkunst, hatte Karrierepläne und hochgesteckte Ziele. Für das Modeimperium der Familie war er der designierte Erbe. Das Streben nach dem Adel zeigt, dass er noch mehr will. Erst als er erste Einbrüche und Enttäuschungen erlebt, wird aus einem Getriebenen ein Fragender. Eine Episode seiner Jugend ist ein Kreuzzug, dem er sich circa 20-jährig anschließt, um durch das damals ehrenvolle Projekt einen Adelstitel zugesprochen zu bekommen. Er war durch eine einjährige Kriegsgefangenschaft, aus der er an Leib und Seele gezeichnet heimgekehrt war, verunsichert, aber dennoch voller großer Ziele. Ich werde als Fürst heimkehren, prahlt er vor seinem Aufbruch. Aber nur 40 Kilometer von Assisi entfernt, in Spoleto, hat er einen nächtlichen Traum. Eine für ihn anziehende, glaubwürdige Stimme spricht ihn an. Mit der Frage: Franziskus, wer kann dir mehr geben, der Herr oder der Knecht? Spricht Jesus, den Franziskus aber nicht erkennt, in die momentane Lebenssituation von Franziskus. Er berührt die tiefe Sehnsucht des jungen Mannes, der etwas Großes aus seinem Leben machen möchte. Der Herr, antwortet Franziskus, denn er will ja selber einer werden. Warum verlässt du dann den Herrn für den Knecht und den König für den Sklaven, fragt Jesus weiter. Warum läufst du dem Falschen hinterher, heißt das. Und Franziskus lässt sich interessanterweise von dieser Frage so tief verunsichern, dass er sagt: Was soll ich tun? Er lässt sich durch den nächtlichen Traum stören in seinem großen Traum und vertraut sich aus einem nicht erklärlichen Grund dieser Stimme an. Ich liebe diese Begebenheit sehr, weil in ihr die tiefe Sehnsucht des Franziskus nach Größe und Macht, oder schöner ausgedrückt, Gestaltungswillen, ernst genommen ist. Es macht mich dankbar, dass Jesus an dieser Stelle nicht zu Franziskus sagt, Franziskus, du sollst gar nicht herrschen wollen, du sollst dienen wollen, so wie ich. Ein paar schöne Passagen aus dem Evangelium hätten hier doch gut gepasst. Zum Beispiel der Bericht von der Fußwaschung oder wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Oder der Größte unter euch soll der Diener aller sein. Ich mache mich über diese Worte der Schrift nicht lustig. Und Jesus führt Franziskus später auch in diese Weise zu lieben und zu herrschen ein. Aber jetzt nicht. Er stellt sein Begehr nicht in Frage. Vielmehr bestätigt er ihn darin. Warum verlässt du den Herrn für den Knecht und den König für den Sklaven, kann etwas salopp gesprochen heißen, wenn du groß rauskommen willst, warum tust du es dann nicht? Im Moment läufst du eben dem Falschen hinterher. Jesus bestätigt die Wünsche von Franziskus. Er fragt ihn nach seinem Lebensplan. Er fragt ihn nach seiner Sehnsucht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus die Schönheit und Kraft unseres Lebens liebt, dass er die Sehnsucht ernst nimmt, beantwortet und auf seine Weise Wucher damit treibt. Die Sehnsucht im Herzen ernst zu nehmen, ist nicht der Traum von einer besseren Welt oder von einer lebendigeren Kirche. Sie ist der Leseschlüssel für das eigene Leben. In der Sehnsucht, die eigene Schönheit, Größe und Würde zu entdecken, halte ich für eine tiefe Geisterfahrung.
Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute geht es in der Spiritualität um das Thema Sehnsucht. Und es spricht zu uns Schwester Magdalena Morgenstern vom Kloster Sießen. Sie ist Franziskanerin und sie hat uns gerade auch in ihrem Vortrag über die Sehnsucht von Franziskus erzählt, Franz von Assisi, der selber ein sehr sehnsuchtsvoller Mensch war und der auch den Begriff der Gottessehnsucht geprägt hat. Und wir haben schon ein paar Aspekte der Sehnsucht ein bisschen herausgearbeitet, diese Sehnsucht nach Glück, nach Schönheit, ja auch eine Sehnsucht nach Höherem ist, haben wir gehört. Und was mich noch interessieren würde, Schwester Magdalena, auch diese Sehnsucht nach Heilung, die Sie angesprochen haben. Um was geht es da genau, wo Sie diese Lebenswunde angesprochen haben?
In dieser zweiten Spur geht es eben dem, was ich gerne die Lebenswunde nenne. Im Leben von Franziskus ist das die Vaterwunde. Diese hat unmittelbar mit der Sehnsucht zu tun, die ich versuchte, als seine Lebensenergie zu beschreiben. Denn es ist im Wesentlichen sein Vater, der dieses Streben nach Größe und Bedeutung in Franziskus gelegt oder es in ihm geweckt hat. Franziskus ist, wie jeder und jede von uns, die Frucht der Liebe seiner Eltern, Picca und Pietro Bernardone. Franziskus trägt, wie wir alle, in seinem Leib und seinem Sinn, im Gemüt und im Lebensgefühl die Spuren des Lebens seiner Eltern. In der Seele jedoch, in der Tiefe seines Geistes, dem Sitz der Sehnsucht, offenbart sich die Vaterschaft Gottes. Die Sehnsucht nach dem himmlischen Vater trägt er und tragen wir im Leib, im Sinn, im Gemüt und im Lebensgefühl, denn auch wir sind seine Kinder. Das sehnsuchtsvolle Gebet Jesu, das sogenannte hohepriesterliche Gebet aus dem Johannesevangelium, lässt uns verstehen, warum wir Sehnsuchtswesen sind. Wie der Sohn begehren wir als seine Kinder die Einheit mit dem himmlischen Vater. Dieses Gebet, dieses Gespräch zwischen Vater und Sohn, ereignet sich seit der Taufe immerwährend auch in uns. Zurück zu den irdischen Eltern. Niemand hat Zugang zu einer echten Selbsterkenntnis, wenn er nicht erkennt und annimmt, dass ihm das Leben geschenkt ist. Zunächst einmal durch den Vater und die Mutter. So schön oder schwierig, aufbauend oder verletzend diese Beziehung auch sein mag, Unser Bewusstsein erwacht nur deshalb, weil jemand anders uns anspricht. Gehen wir dem nach, wie sich dies im Leben von Franziskus vollzieht. Sein Wissen darum, ein Sohn von Pietro Bernardone zu sein, und darauf ist er stolz, und die Entdeckung der Vaterschaft Gottes. Pietro Bernardone ist ein ehrgeiziger Mann, der ein klares Ziel in seinem Leben verfolgt. Der umbrische Tuchhändler will in den Adel aufsteigen. Er will Anteil haben an der Macht. Franziskus ist sein erstgeborener Sohn, sein Augapfel sozusagen, den er schützt und hütet. Die Mutter trägt ihn gleich nach der Geburt zur Taufe und nennt ihn in Abwesenheit des Vaters Giovanni, Johannes. Der Vater dagegen gibt ihm nach der Rückkehr von einer erfolgreichen Geschäftsreise in Frankreich den Namen Francesco, Franziskus, der kleine Franzose. Und mit diesem Namen pflanzt er seinem Sohn gewissermaßen seine eigenen Lebenspläne ein. Wenn wir diese väterliche Geste in negativen Worten umschreiben wollen, könnten wir sagen, dass der Sohn, der die Lebensträume des Vaters zu erfüllen hat, in gewisser Weise dadurch das Leben des Vaters verlängern soll. Wir können aber auch schöne Worte finden, um diese Geste der Namensgebung zu umschreiben. Der Vater erfüllt die väterliche Pflicht gegenüber seinem Sohn. Er gibt ihm einen Namen, bei dem er ihn nennt, mit dem er eine Identität zeichnet. Er will ihn wachsen sehen. Er möchte ihn ins Leben einführen und es ihm erschließen. Auch wenn der Vater Pietro Bernardone nicht unbedingt das tiefe Geheimnis des menschlichen Lebens, die Gotteskindschaft, im Sinn und im Blick hat. In diesem Punkt ist die Mutter von Franziskus aufmerksamer. Sie spürt, dass dieses Kind, wie jedes Kind, nicht nur ihr eigenes und das ihres Mannes ist, sondern ein Kind Gottes. Es scheint, dass es für seine Mutter einfacher ist, anzuerkennen, dass es in Franziskus auch den göttlichen Ursprung seines Lebens gibt. Sie ahnt, dass Gott ihn weiterführen wird über die eigenen elterlichen Vorstellungen hinaus. Davon wird uns in der sogenannten Drei-Gefährten-Legende berichtet. Die Mutter, als sie die Nachbarn von der Überheblichkeit des jungen Mannes sprechen hört, antwortete: Was denkt ihr von meinem Jungen? Er wird ein Sohn Gottes sein, durch seine Gnade. Franziskus begegnet dem Leben, also auch Gott, zuerst durch die Vermittlung derer, die ihm Vater und Mutter sind. Beide erfüllen ihre Aufgabe aber unvermeidlich durch ihre eigene Menschlichkeit, reich an Gaben und Grenzen. Die Gabe des Lebens und die Einführung ins Leben geschieht nie in ganz reiner Weise. Das Geschenk wird innerhalb der eigenen Lebenserfahrung gemacht. Das heißt auch innerhalb der eigenen Verwundungen, Enttäuschungen und auch der Schuld der Eltern. Nichts anderes erlebt der Sohn von Pica und Pietro Bernardone. Er lernt in seinem Leben zu wünschen, zu sehnen und zu hoffen, innerhalb der Träume und der Vorstellungen von Glück, die ihm von seinen Eltern vermittelt werden. Pietro Bernardone sehnt sich danach, seinem erstgeborenen Sohn alles zu übergeben, was er hat. Auch das Gespräch zwischen Vater und Sohn im hohepriesterlichen Gebet ist voll gegenseitigem Schenken und Empfangen. Das ist eine väterliche Geste, natürlich und schön. Problematisch ist, dass der Vater Pietro Bedingungen an dieses Geschenk knüpft, seien sie nun ausgesprochen oder nicht. Franziskus soll nicht in Freiheit eines Tages seinen eigenen Platz einnehmen, sondern den des Vaters. Er soll dessen Pläne und dessen Ziele weiterverfolgen. Sicher, Franziskus liebt seinen Vater und nimmt alles an, was dieser ihm bietet und anbietet. Den Namen Francesco, bei dem er bis ans Ende seines Lebens gerufen wird, den damit verbundenen Lebensinhalt, ein Sohn der Bernardones zu sein, mit allem, was damit an Prestige und Macht verbunden ist. Auch das Geld, das ihm aufgrund seiner Position als Juniorchef zur Verfügung steht, nimmt er gerne. Wir können behaupten, dass Vater und Sohn sich in vielem einig sind. Franziskus bekleidet sich wie mit einem Mantel, mit den Ideen des Tuchhändlers, der sein Vater ist. Er hat von ihm den Eifer, den Ehrgeiz, die Lust, etwas Großes aus seinem Leben zu machen. Auch den Sinn für Schönheit und Ästhetik lernt Franziskus durch den notwendigen Umgang mit teuren Stoffen. Das Vorbild des Vaters schenkt dem Sohn ein starkes Rückgrat. Franziskus geht mit einem aufrechten Gang durchs Leben, denn er weiß, ich bin ein Sohn der Bernardones, ein Assisaner, ein Bürger dieser Stadt, einer, der auf der Gewinnerseite steht. All das macht aus ihm eine Persönlichkeit. Und eine Persönlichkeit musste er sein, um die Sendung, die der himmlische Vater ihm anvertrauen will, zu erfüllen. Wenn Franziskus nicht diese Formung und Erziehung gehabt hätte, wie hätte er die prägnanten und radikalen Entscheidungen fällen können, die seinen Weg ermöglicht haben? Wie hätte er die komplexen Situationen im Orden, die um ihn herum entstanden sind, erleiden und gestalten können? Woher hätte er die Entscheidungskraft genommen, eine Regel für seine Gefährten zu schreiben, trotz aller Widerstände? All das verdankt Franziskus diesem ein Sohn des Bernardone sein. Franziskus ist aber nicht einzig bestimmt von dieser Sicherheit, von seinen Ambitionen und seiner Entschiedenheit. Wir finden in ihm auch die Verwundbarkeit, die all jenen eigen ist, die lieben und geliebt werden. Seine entschiedene Christusnachfolge befreit ihn nicht von den Fragen und Mühen, die ihn sein ganzes Leben begleiten. Sein Herz bleibt in gleicher Weise sicher und offen fragend. Diesen Wesenszug verdankt er seiner Mutter Pika. Sie bringt ganz andere Begabungen in ihm zum Vorschein. Von der aus der Bretagne stammenden Mutter lernt Franziskus Französisch. Er lernt Lieder schreiben, den Minnegesang kennen. Das mütterliche Vorbild erweckt in Franziskus seine ehrliche Offenheit gegenüber der Tiefe und dem Geheimnis des Lebens. Von ihr hat er seine Einfühlsamkeit und die Begabung zum echten Mitleiden. Versuchen wir uns der Entwicklung im Leben von Franziskus anzunähern, in der sich die Beziehung zum Vater zutiefst ändert. Die Vaterliebe zeigte sich in seiner Großzügigkeit. Es ist leicht zu verstehen, dass der Vater zutiefst enttäuscht ist, als Franziskus unerwartet nach Hause zurückkehrt und die Teilnahme am Kreuzzug unterbricht. Von nun an muss der Vater mit ansehen, dass der geliebte Sohn zunehmend seltsam wird. Der immer an allem Interessierte, der immer offene für Vergnügungen im Freundeskreis, bewegt sich fragend und tastend. Er vermeidet seine Gefährten und die gemeinsamen Feste. Dem Vater ist es nicht möglich zu verstehen, was im Innersten seines Sohnes geschieht. Er kann es gar nicht, denn Pietro Bernardone weiß nichts vom Traum in Spoleto, von einer späteren Begegnung seines Sohnes mit einem Aussätzigen und dem darauffolgenden Gebet vor der Kreuzikone in San Damiano. Er sieht nur, dass der Hoffnungsträger der Familie ohne sein Wissen Hab und Gut verkauft, um die Restauration einer verfallenen Kirche zu ermöglichen. Er bemerkt den Abgrund, der sich zwischen den beiden auftut und der ihn immer mehr von seinem Sohn entfernt. Die Biografien sprechen hier von dem unsäglichen Zorn des Vaters über die unerwartete Veränderung im Sohn. Aus dem Zorn wird Stück für Stück Gewalttätigkeit. Im Vater selbst wird keine Frage wach angesichts dessen, was mit Franziskus geschieht. Im Gegenteil, er verhärtet seine Position immer mehr. Der Höhepunkt des Unverständnisses ist erreicht in der körperlichen Gewalt, die sich gegenüber dem Sohn entlädt, als er ihn nach dessen vierwöchiger Abwesenheit verprügelt und im Hause einsperrt. Und danach lässt sich Pietro dazu verleiten, zum schwersten Druckmittel zu greifen. Er glaubt, seinen Sohn und dessen Abhängigkeit vom umfassenden Gebrauch des väterlichen Geldes zur Befriedigung all seiner Bedürfnisse zu kennen. Er kann nicht ahnen, dass Franziskus schon auf der Spur seiner echten Sehnsüchte ist. so leitet er ein Gerichtsverfahren ein. Der Streitwert ist das Geld, das Franziskus für die Restauration von San Damiano entwendet hatte. Die angedrohte Enterbung soll ihm den Sohn wiedergeben. Franziskus sieht sich gezwungen, eine Entscheidung zu fällen, die er selbst notwendigerweise vielleicht nicht gefällt hätte. Der Bischof, sein Amt ist Zeichen für die Vaterschaft Gottes, will den Konflikt nicht zur Eskalation treiben. Er ist vielmehr um Versöhnung bemüht. Dein Vater ist gegen dich in schwere Aufregung geraten und sehr verärgert. Wenn du also Gott dienen willst, so gib ihm das Geld zurück, das du hast. Seine Wut wird sich legen, sobald er es zurückerhält. Hab also Vertrauen auf den Herrn, mein Sohn. Und handle mannhaft, sagt der Bischof zu Franziskus. Und der tut, was dieser ihm nahelegt, und erstattet den Betrag. Die Geste, die darauf folgt, ist viel zitiert. Franziskus nimmt die Herausforderung des Vaters an und anerkennt öffentlich die Vaterschaft Gottes, indem er betet: Hört alle und versteht. Bis jetzt habe ich den Pietro Bernardone meinen Vater genannt. Von nun an will ich sagen, Vater unser, der du bist im Himmel. Er entledigt sich all seiner Kleider und gibt sie dem Vater zurück. Es ist wichtig zu betonen, was der Bischof in diesem Moment tut. Er kleidet den nackten und gerade völlig verarmten Franziskus mit dem eigenen Mantel. Leider wird dieses Zeichen oft vernachlässigt, obwohl der ganze Vorfall ohne diese Einkleidung nur tragisch und offen bleibt. Es ist gerade das Einschreiten des Bischofs, welches die Vaterschaft Gottes konkret erfahrbar werden lässt. Ohne die Annahme durch den Bischof wäre die Szene in sich abgeschlossen und hätte sich in der gegenseitigen Ablehnung zwischen Vater und Sohn erschöpft. Beide gefangen in der Unfähigkeit, sich zu begegnen. Die Wunde zwischen Vater und Sohn bleibt offen. Laut Quellen kommt es zu keiner Versöhnung. Bemerkenswert ist, dass Franziskus gerade darin zu seiner eigenen geistlichen Vaterschaft heranreift. Als Jahre später die Situation im Orden gespannt ist und der Streit um Charisma, Regel und Lebensführung offen ausgefochten wird, spürt Franziskus, dass er, der Gründer, die Brüder nicht mehr einen kann. Er gibt die Leitung aus der Hand. Die Regel verfasst er unter großen Widerständen der Brüder noch selbst. Und als er sie den Brüdern anvertraut, handelt er wahrhaft väterlich und frei. Sein leiblicher Vater hatte deutlich gemacht: Du bekommst das Erbe nur, wenn du tust, was ich dir sage. Im Handeln von Franziskus liegt eine andere Botschaft an seine Brüder. Ich weiß, dass ihr mein Erbe nicht wollt, aber ich vertraue es euch trotzdem an. So ist er in seinem Leben der Liebe des himmlischen Vaters ähnlich geworden. Denn in dieser Weise verfährt Gott mit uns. Es verwundert nicht, dass Franziskus aus der Kindschaft heraus, aus der verwundeten Kindschaft heraus, die Vaterschaft verwirklicht und immer als Sohn zu seinem und unserem Vater betet. Seine Sehnsucht wird gewandelt zu seinem Charisma, zu einem der ganz großen Charismen im Leben der Kirche. Die dritte Spur ist dann die Erfahrung von Schuld und Sünde im Leben von Franziskus und in unserem Leben. Wir spüren, dass unsere Freiheit gebrochen ist, dass wir in ganz bestimmten Situationen nicht gut wählen können und dass wir Fixierungen in uns tragen. Die Erbsünde wird da konkret, wo wir selbst für die Beantwortung unserer Sehnsucht, für die Befriedigung unserer Bedürfnisse sorgen. Es ist nur natürlich, dass wir da besonders gefährdet sind, wo es um den Lebensnerv geht, um die innerste Sehnsucht, um den tiefsten Ausdruck der Person. Bei Franziskus äußert sich die Gegenseite seiner Sehnsucht nach Größe in der Maßlosigkeit. Er ist maßlos, vor und nach der Begegnung mit dem Herrn. Das will ich nicht entfalten, aber die hoffnungsvolle Seite soll noch aufleuchten. In seinem großen Lobpreis Gottes, 2 Jahre vor seinem Tod, direkt nach der Erfahrung der Stigmatisation, seiner tiefsten inneren Verbindung mit Christus, in der alle Fragen beantwortet sind, steht Franziskus ganz arm vor Gott und betet: Du bist die Liebe. Du bist die Schönheit. Du bist die Freude. Du bist die Sicherheit. Du bist der Reichtum. Und du bist das Maßhalten. Ganz zum Schluss noch einmal die Einstiegsfragen. Welche Sehnsucht treibt mich an? Wie bekomme ich Sehnsucht? Wie entdecke ich sie? Und was, wenn sie nicht mehr so da ist? Ehrlich bleiben mit dem innersten Lebensnerv, der Sehnsucht nach Glück und Freude, aber auch dem ganz persönlichen Bild von Glück und Freude trauen. Wir dürfen glauben, dass Jesus darin an unsere Begabung zur Liebe glaubt. Ehrlich bleiben im Wahrnehmen der Enttäuschungen und Wunden. Wir dürfen der Liebe Jesu und seiner unverbrüchlichen Gegenwart glauben. Unser Charisma liegt darin verborgen. Ehrlich bleiben im Wissen um unsere gebrochene Freiheit, die es schwer macht, an die Liebe zu glauben und unser Ja zu sprechen. Wir dürfen dem Erbarmen Jesu trauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für diese gemeinsame Stunde.
Vielen Dank, Schwester Magdalena Morgenstern, für Ihren Vortrag zum Thema Sehnsucht. Und wir sind ja auf den Spuren des heiligen Franziskus gewandelt mit Ihrem Vortrag. Sie sind Franziskanerin und Sie haben uns da mitgenommen. Ich habe auch die Hügel von Assisi gesehen, als Sie Ihren Vortrag gehalten haben. Das hat mich sehr gefreut. Vielleicht noch eine Frage. Wir haben jetzt viel über die Sehnsüchte des Franziskus gehört, auch über seine Gottessehnsucht. Und auch über seinen Lebensweg, auch diese Lebenswunde, die er ja erlebt hat mit seinem Vater. Und gerade so diese Sehnsüchte, die Sie auch beschrieben haben, nach Glück, nach ja, der Wunsch nach Erlösung, nach Heilung, das sind ja auch Sehnsüchte oft eines Menschen im vollen Leben. Und gegen später dann, auch hat ja Franziskus auch einiges erlebt, Sie haben es im Vortrag auch angesprochen, im Leben gibt es ja auch Enttäuschungen, gibt es ja die Erfahrung, dass die Ordensbrüder nicht ganz so mitgehen konnten, wie er das wollte, dass er eine Regel schreiben musste, dass er solche Dinge machen musste. Und sie haben dann gesagt, dass sich eben die Sehnsucht verwandelt dann in ein Charisma. Ist denn dann von der Sehnsucht gar nichts mehr übrig geblieben? Oder würden Sie sagen, dass sich die Sehnsucht auch gewandelt hat zum Ende seines Lebens?
Ich glaube, das Charisma, das wir geschenkt bekommen, ist die verwandelte Sehnsucht, die von Gott fruchtbar gemachte Sehnsucht, die in Christus tief verstanden wird und gelesen wird und dann eben zum Geschenk für die Kirche und für die Welt werden kann.
Also eine gewisse Verklärung, die da schon im Leben stattfindet. Ja. Oder müsste man warten, bis das dann im nächsten Leben, im ewigen Leben irgendwie...
Nein, das ist für hier gedacht.
Okay, das hören wir gerne, das nehmen wir sehr gerne aus dieser Sendung mit. Schwester Magdalena, vielen Dank für die Sendung. Einen schönen Gruß ins Kloster Siesen und ja, vielen Dank für die Sendung.
Sehr gerne. Auf Wiedersehen.
Ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Sendung für Sie ja gewinnbringend war, dass Sie sagen, ja, diese Sehnsucht, das ist schon was ganz Besonderes. Und wenn Sie möchten, können Sie dem noch mal nachgehen, wenn Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Der kann Ihnen eine CD schicken. Unter der Telefonnummer können Sie eine bestellen unter der Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 8323 9675120. 2-0. Wenn Sie mehr Informationen über diese Sendung oder Radio Horeb als solches haben möchten, wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist die 08323 9675110. Oder Sie schauen im Programmheft oder Sie schauen im Internet unter www.horeb.org. Dort haben Sie alle Informationen auch zur heutigen Sendung oder können auch im Podcast diese Sendung noch einmal nachhören. Serviceangebot von Radio Horeb für Sie. Ja, die Sehnsucht, das ist etwas, was uns antreibt, was in uns drin ist und vielleicht sogar mit Schwester Magdalena Morgenstern gesprochen, vielleicht sogar in unserem Leben verklärt wird. Das ist natürlich ein hohes Ziel, aber vielleicht ist in dieser Sendung ein bisschen was davon rübergekommen und das würde mich freuen, wenn Sie sich ja für den Rest des Tages noch ein bisschen nach dieser Sehnsucht ausstrecken. Aus dem Radio Horeb Studio in Ravensburg verabschiedet sich Ihr Bodo Klose.